Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlichen Dank auch für das Erscheinen hier samstags nachmittags Primetime. Herzlichen Dank für die Einladung, lieben Dank für die schönen Worte. Ich werde jetzt aus dem Buch lesen, aus den Passagen aus den Kapiteln 1, aus den Kapiteln 1, 13 und 17. Und ob wir dann noch Zeit haben, je nachdem, werde ich dann noch vielleicht am Ende auch noch ein bisschen Zeit finden, noch kleine andere Passagen zu lesen. Stress mit der Familie? Der Taxifahrer schaute in den Rückspiegel auf die ganz in Schwarz gekleidete Frau. Seit sie mit dem Handy am Ohr in das Taxi eingestiegen war, hatte Marlena das Gefühl nicht losgelassen, dass sich der Taxifahrer mehr für ihre Telefonate als für den Verkehr interessierte. Nach all der Zeit im Beraterbusiness und in unzähligen Projekten weltweit war das Taxifahren für sie zur Routine geworden. Bereits vor Jahren hatte sie Taxifahrer in 4 Kategorien eingeteilt. Der Typ A war ihr dabei der Liebste, reduzierte sich seine Äußerung doch fast immer auf die Begrüßungs- und Verabschiedungsfloskeln. Da ihre Termine meist eng gesetzt waren, genoss sie die Minuten im Taxi. Marlena empfand diese kleine Kabine, die zwar oftmals unordentlich war und zuweilen schlecht roch, als einen angenehmen Ort des Innehaltens. Zu ihrem Vater hatte sie einmal gesagt, dass sie die Fahrt im Taxi mit dem Moment der Raupenfahrt auf der Kirmes vergleiche, wenn die grüne Plane sich über die Wagen des Karussells stülpe und man ins Dunkel abtauche. Freilich gäbe es keinen Jungen, den man küssen könne, dennoch sei die Fahrt von einer sonderbaren Romantik, als würde sie sich selbst die Hand reichen, um sich nicht irgendwann im Leben abhanden zu kommen. Insofern lagen ihr die Fahrer der Kategorie A, die sie einfach in Ruhe ließen. Der B-Typ war schon schwieriger. Er gehörte wohl noch immer zu der ruhigeren Fraktion, doch sein zu laut eingestelltes Radio sowie die ständigen Funkgespräche mit der Leitzentrale erschufen einen Smog aus Geräuschen. Während dieser Typus nur indirekt störte, unterschied sich Typ C dadurch, dass er ständig auf Marlena einredete. Er feuerte ein Potpourri an Fragen und Belanglosigkeiten ab, das sie nicht zur Ruhe kommen ließ. Je nach thematischem Schwerpunkt differenzierte sie noch zwischen dem C-Plus-Typ, dessen Themen wenigstens in die Kategorie liebenswert, rührend, unterhaltsam oder witzig fielen, und dem C-Minus-Typ, dessen Wortspiel einfach nur nervte. In die schlimmste Kategorie hatte sie all jene Fahrer eingestuft, die sich ihr auf billige Weise annäherten, als stünde sie als einzige Frau am Tresen einer schnöden Dorfdisco. Von Fahrern des Typs D waren ihr schon private Visitenkarten aufgedrängt worden in fürchterlichem Design, mit dem Bestreben, möglichst viele unterschiedliche Schriftarten auf diesen winzigen Quadratzentimetern zu vereinen. Karten, bei deren Lesen einem die Augen tränten. Typ D hatte ihr auch angeboten, dass sie für ein gemeinsames Abendessen gern umsonst fahren könne. Doch selbst wenn sie versicherte, dass all ihre Fahrten beruflich veranlasst seien und sie diese ohnehin dem Mandanten als Spesen in Rechnung stelle, ließ sich Typ D nicht von seiner Idee abbringen. Man verabschiedete sich und im Glauben auf ein baldiges Abendessen fuhr er sportlich von dann. Die schlimmste Kategorie traf auf den heutigen Fahrer aber nicht zu. Er war wohl eher ein C+. Das war meine Schwester, wie Sie vielleicht herausgehört haben. Wir haben nicht so viele Gemeinsamkeiten. Da kann es schon mal zu kleinen Reibereien kommen. Erst beim letzten Wort hatte Marlene in den Rückspiegel geschaut und in die sie aufmerksam beobachteten Augen des Fahrers gesehen. Die Wahrheit wird im Streit geboren, so sagen wir in Georgien. Erst als der Wagen von der Fahrspur abkam, richtete der Fahrer seine Augen wieder nach vorn. Tja, die Wahrheit liegt womöglich irgendwo zwischen ihren Ansichten und meinen. Marlenas Stimme klang müde und abwesend und sie war sich nicht sicher, ob sie laut genug gesprochen hatte, waren die Fahrgeräusche bei dieser schnellen Fahrt auf der Autobahn doch sehr störend. Das späte, schon hier und da gelb und rot durchsetzte Grün des Herbstes rauschte an ihrem Fenster vorbei, da die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben war. Sie würde wieder zu spät kommen. Und genau das hatte ihre Schwester ihr vorgeworfen. Zu spät zur Beerdigung der eigenen Mutter. Das hellblaue T-Shirt spannte über Bens Brust. Obwohl die kleine Knopfleiste weit geöffnet war, Das Training der letzten Wochen hatte seinem Körper die Spannung zurückgegeben. Dabei war es keinem Narzissmus geschuldet, dass sein Hemd für seine Statur zu eng war, sondern schlichtweg dem Umstand, dass er noch keine weiter geschnittenen gekauft hatte. Seitdem er wieder im Elternhaus wohnte, war Zeit ohnehin seine größte Schwierigkeit. Süßlich duftend dampfte sein Frühstück vor ihm aus. Das mit Nutella bestrichene Toastbrot hat er mit Erdbeerscheiben bedeckt, eingerollt, in der Eimilchmasse gewendet und dann in der Pfanne mit reichlich Butter goldbraun gebraten. Für einen kurzen Moment zögerte er, ob er das Brot noch in Zucker wenden sollte, doch er verwarf den Gedanken, noch ehe er ihn überzeugen konnte. Auf dem Frühstückstisch lagen viele kleine handgeschriebene Zettel. Immer wieder nahm er sich den einen oder anderen, er ersetzte ein Wort oder formulierte den knappen Text um. Ein Zettel schien dabei seine besondere Aufmerksamkeit zu wecken. Offensichtlich stand hier die Geburt eines Gedankens unmittelbar bevor. Irgendwas störte ihn, der Rhythmus oder die fehlende Prägnanz. Hastig ersetzte er ein Wort durch ein neues, als hätte er Sorge, dass es ihm unterwegs verloren gehen könne. Dann biss er genussvoll in sein knuspriges Toastbrot und ein zufriedenes Lächeln erhellte sein Gesicht, als er las: In jedem von uns steckt eine ganze Welt, die wir für jemanden sein können. Das Geräusch der Absätze ihrer Schuhe auf den Steinfliesen der Kapelle bohrte sich schmerzhaft in ihr Gewissen. Schnell wollte Marlena ihren Sitz in der vordersten Reihe erreichen, doch die Schwere des andächtigen Moments zwang sie zu langsamen Schritten. Bis auf ihre Schwester Katharina hatte niemand den Kopf gewandt, um zu schauen, wer soeben eingetreten war. Den gesamten Mittelgang, der die Stuhlreihen in einen linken und einen rechten Block teilte, musste Marlena hinter sich bringen. Je näher sie ihrem Sitz kam, desto sicherer war sie, ihren Namen im Getuschel zu hören. Ihr Platz war am linken Rand. Mit gefalteten Händen und gesenktem Blick ging sie an ihrem Vater vorbei, der umgeben von seinen beiden Brüdern sowie ihrer Schwester und deren Familie saß. Der Vater schaute auf und reichte ihr die Hand, die sie kurz und zart mit den Fingern berührte. »Papa«, flüsterte sie dabei. Dann nahm sie die weiße Rose von ihrem Sitz und setzte sich. Marlena schaute auf den Sarg aus Buchenholz. Die Mattheit des Holzes und der Verzicht auf jegliche Verzierung spiegelten die Einfachheit und Bescheidenheit ihrer verstorbenen Mutter wider, die sicherlich der genügsamste Mensch gewesen war, den Marlena je gekannt hatte. Eine langstielige dunkelrote Rose lag auf dem Sargdeckel. Ansonsten schmückten den Sarg lediglich weiße Schleifenbänder, die durch die 6 runden gusseisernen Haltegriffe gezogen waren. Links neben dem Sarg stand eine Staffelei, darauf ein Bild ihrer Mutter in jungen Jahren. Marlena kannte es nur zu gut. Seit sie sich erinnern konnte, hatte es im Elternhaus über der alten Konsole im Durchgang zum Wohnzimmer gehangen. Ein italienischer Straßenkünstler hatte es in all den Farben gemalt, die man sich bei einem Sommerspaziergang auf einer Strandpromenade vorstellen kann. Eine bunte Erinnerung an die Flitterwochen in Ligurien. Ihre Schwester und sie hatten die Geschichte ihr zu oft erzählt bekommen. In aller Regel dann, wenn zu Weihnachten oder Neujahr aus den mit schwerem Wein gefüllten Gläsern Sentimentalität aufstieg und sich wie ein bittersüßer Zauber auf die Gemüter legte. Der letzte Akkord des Liedes klang aus. Der Pastor nickte kurz und bat Marlenas Vaters ans Mikrofon. Schwerste Stille durchzog den Raum und hielt die Trauergemeinde einen langen Augenblick fest. Ein in der hohlen Hand erstickender Husten starb in den hinteren Reihen. Es dauerte eine Weile, bis der Vater vor dem Mikrofon stand. Sein mit Beruhigungsmitteln durchtränktes Empfinden verlieh ihm eine sonderbare Langsamkeit. Auch wenn der Schmerz in ihm raste, faltete er mit ruhigen Händen ein Blatt Papier auseinander, das in der Innentasche seines Jackets getragen hatte. Doch er schaute nicht auf den Text, sondern richtete seinen Blick nach vorn in die Reihen. Inge verließ das Haus früher morgen, während ich schlief. Mit dem Fahrrad hatte sie sich in die Stadt aufgemacht und als es passierte, da schlief ich noch immer. Er machte eine Pause, die nicht weniger zu erzählen vermochte als seine Worte. Wir konnten uns nicht mehr voneinander verabschieden. Wir schenkten uns ein Gute Nacht, wie jeden Abend. Und hätten wir gewusst, was am kommenden Tag passieren würde, wir hätten unsere letzten gemeinsamen Stunden gewiss nicht schlafend verbracht. Vielleicht hätten wir uns von unserem Weg erzählt. Von den ersten zaghaften Schritten mit all den Rückschlägen und Leuchtfeuern bis hin zu unseren letzten Metern. Ja, und vielleicht hätten wir noch einmal gelacht, noch einmal geweint. Das Kerzenlicht schien in seinen Augen zu ertrinken. Und nicht nur seine Töchter, auch zahlreiche andere Trauergäste hatten den Kampf gegen die Tränen verloren. Marlena war stolz auf ihren Vater. Er war als Theaterschauspieler schon in so viele Rollen geschlüpft und war es gewohnt, vor Leuten zu sprechen. Aber diese Bühne war sicherlich die größte Herausforderung. Ich habe für Inge ein Gedicht geschrieben, für sie ganz allein. Das Papier hielt er vor sich, dann faltete er es mehrere Male geschickt. Als er den unteren Teil zu einem zarten Stiel zusammenrollte, schaute er wieder in die Reihen und hielt eine weiße Papierblume in der Hand. Der späte Oktober hatte verschwenderisch Farben auf die Wege gestreut. Mächtige Buchen, Linden und Ahorne hatten jede Menge Laub abgelegt und einen prächtigen bunten Teppich ausgerollt. Die Sonne stand tief und würde es wohl auch nicht mehr über die Baumkronen schaffen. Die Schattenluft hier unten war kühl, als wäre der Tag noch nicht erwacht. Der Weg zum Grab war weit. Marlena lief mit ihrem Vater sowie Katharina und deren Familie in erster Reihe hinter dem Sarg, der auf einem einfachen Rollwagen von zwei Angestellten der Friedhofsverwaltung über den Schotterweg gezogen wurde. Nach gut 20 Minuten hatten sie das Grab erreicht. Der Wind hatte aufgefrischt und trug die Worte des Pastors fort, bevor sie die zweite Reihe der Trauergemeinschaft erreichen konnten. Marlena schaute auf die Grabstelle, sah, wie die Träger den Sarg hinabließen und anschließend ihre weißen Handschuhe in das Grab warfen. Ihr nasser Blick richtete sich himmelwärts. Zwei Krähen krächzten. Der Wind schien diese Zaungäste von den abgeernteten Feldern zum Friedhof geschickt zu haben. Eine Böe spielt in der Morgenluft und erfasst die Baumkronen, sodass ein roter Reigenblätter aufstieg und dann auf das Grab, in dem 50 weiße Rosen, eine Papierblume auf dem Sarg lagen, niederzusinken. Die Worte des Pastors waren verklungen. Das letzte Wort hatte der Wind. Marlena war so ungeschminkt wie die kleine, weiß verwitterte Bank, auf der sie saß, nur wenige Meter vom Meer getrennt. Dort, wo der späte Schein in einem Lichtermeer versank, lag feinste Seide auf der See. Der Horizont war still und weit, ein einziger Gedankenstrich. Viele Fragen galt es sich zu stellen. Und vielleicht war sie ja gerade deshalb für 3 Tage allein ans Meer gereist, weil sie nach sich Ausschau halten wollte. Und Ausschau hält man für gewöhnlich dort am besten, wo die Sicht frei ist. Ihr Entschluss, für einen verhältnismäßig langen Zeitraum aus dem Beruf auszusteigen, hatte sie noch immer nicht befreit. Zu häufig trübte ihre berufliche Loyalität die Freunde am neu gefundenen Leben. Es würde wohl noch ein paar Wochen dauern, bis wirklich all das Pflichtbewusstsein vom Strom der Zeit ausgewaschen sein würde. Doch zum Glück gab es Ben. Er war wunderbar. Er hatte ihrem Leben ein Lot gegeben. Die letzten Jahre waren lediglich verstrichen ohne jegliche Leuchtfeuer. Doch nur mit Ben hatte die Zeit wieder einen Wert. Immer wenn sie sich wieder sahen, sagte etwas leise in ihr: Danke. Das Buch machte Fortschritte. Nach 4 Wochen hatte sie bereits 4 Kapitel geschrieben. Jedes Kapitel hatte sie Ben zum Lesen gegeben, denn er war ihr ein wichtiger Partner bei diesem Projekt. Seine Anmerkungen waren hilfreich, auch wenn Marlena nicht jeden seiner Vorschläge umsetzte. Das zuletzt geschriebene Kapitel kannte er jedoch noch nicht. Sie zögerte, es aus den Händen zu geben, denn es verstörte sie. In den vielen Gesprächen mit ihrem Vater stieß sie immer wieder auf die Farben Weiß und Schwarz. Viele der Bilder, die ihr Vater sprachlich aus der Erinnerung malte, trugen dieses wiederkehrende Motiv in sich. Doch was war der eigentliche Bezugspunkt zu Schwarz und Weiß im Leben ihres Vaters? Sie erinnerte sich an das Fragment des Gedichtes in der Rose, das der Vater für die Beisetzung ihrer Mutter geschrieben hatte. Nun in den Gesprächen mit ihm zum 4. Kapitel war wieder eine Zeile aus diesem Gedicht zum Vorschein getreten. Erneut spürte Marlena, dass etwas Unausgesprochenes tief in ihrem Vater wurzelte. Und dies wurde ihr umso bewusster, als er ihr die Geschichte von der Fliegenmilch erzählt. Wer schrieb dieses Buch? Sicherlich, es war Marlena, die ihren Vater pedantisch und mit großer Ausdauer zu all den Fotos und seinen Erinnerungen befragte. Sie war es, die alles vorantrieb und all ihre Energie darauf verwendete, die Notizen zu einer Geschichte zu formen. Doch schrieb sie das Buch auch wirklich? Oder schrieb sie die Geschichte bloß auf? Von Beginn an hatte sie das Gefühl gehabt, dass der Vater ihre Fragen nicht bloß beantwortete, sondern dass er ihrem Buch mit seiner Erläuterung eine Richtung mitgeben wollte. Sie meinte, ihn verstanden zu haben. Er wollte wohl nicht, dass sie als reine Chronistin fungierte. Nein, vielmehr spornte er sie zwischen den Zeilen an, eigene Rückschlüsse zu ziehen, um die Geschichte in der Geschichte zu erkennen. Und noch auf dieser Bank schwor sie sich, diesem Anspruch gerecht zu werden. Der Tau war erfrischend und legte sich mit einem solch tiefen Glanz auf die Farben, als wollte der späte Frühling für Marlena und Ben noch leuchtender strahlen. Die gemeinsame Zeit an den Wochenenden stand meistens still. Bis in die frühen Morgenstunden hinein saßen sie im Schein eines Windlichts auf dem kleinen Balkon der Stadtwohnung über der Straße, auf diesem engen, steinernen Verwuchs aus Gründerzeit und Jugendstil. Nach dem Tod der Mutter war Ben in diese Wohnung gezogen. Die Miete betrug nur wenig mehr, als er aus der Vermietung der elterlichen Wohnung erhielt. Doch womöglich wäre es zu diesen Abenden gar nicht gekommen, hätte das Tiefdruckgebiet Zawa nicht auf bemerkenswerte Weise Schöpfer und Zerstörer zugleich gespielt. Ein Blitz hatte vor der Wohnung eingeschlagen und so viel Energie war in das Mehrfamilienhaus eingeströmt, dass infolge einer Überspannung nahezu alle technischen Geräte Schaden genommen hatten. Dies traf auch auf den neuen großen Fernseher zu, den Ben erst einen Tag zuvor von seinem ersten Gehalt als Leiter eines kleinen, aber engagierten Marketingteams gekauft hatte. Die junge Liebe hatte noch keinen Streit erfahren und so erinnerte sich Marlena an die Worte des georgischen Taxifahrers, dass die Wahrheit im Streit geboren werde. Sie schaute genau hin, wie Ben mit seiner Enttäuschung umging. Doch Ben wäre nicht Ben gewesen und Marlena hätte sich nicht gerade in ihn verliebt, wenn er nicht auch diese Prüfung zu bestehen verstanden hätte. Schon mit den ersten warmen Sonnenstrahlen nach Abzug des Gewitters hatte er den Balkon hergerichtet. Mit einem Leder hatte er den Tisch, so die beiden Stühle abgezogen und auch die zahlreichen umgefallenen Blumentöpfe mit all dem Rosmarin, Thymian, Salbei und Estragon wieder aufgestellt. Dann tranken sie das Kölsch aus Flaschen. Sanft sank der Alkohol in ihre Gemüter und ließ mit jedem Schluck ein Stück mehr Leichtigkeit zurück. Das Alphabet trat in hinterste Reihen und gab den Weg für die Welt in ihnen frei. Die Gewitternässe glich nur noch einer trägen Erinnerung, die dampfend über den Ziegeln der Stadt entschwand. Da schau mal. Ben hatte ein leeres Blatt vom Tisch genommen, auf dem Marlena Skizzen ihres Buches abgelegt hatte und begann das Papier zu falten. Es gibt einen Trick. Damit es gut fliegt, muss man es hier beschweren. Er wies auf eine kleine Papierfalte im vorderen Bereich des spitz zulaufenden Falzes. Dann legte er ein Salbeiblatt genau dort hinein. Erst nachdem er nochmal all seine Faltungen überprüft hatte, holte er aus und ließ den Papierflieger in die Lüfte steigen. Scheinbar von der Schwerkraft befreit, stieg er über der Straße auf und legte sich in jeden Tanz. Die Worte schrieb ihr der Moment, doch Marlena sprach sie mit der Gewissheit vieler Jahre. Am Ende saß ich in einem Papierflieger und du warst der Wind. Marlena und Ben saßen noch immer draußen, als auch das letzte Licht auf den umliegenden Balkonen erloschen war. Ihre Straße, die von früh bis spät so umtriebig war, lag nun als stille, ausatmende Allee vor ihnen. Du tust gut. Du auch. All die Jahre, ich war nur einen Abend von dir entfernt. Ist es nicht wunderschön, plötzlich so still? Nur für uns, wie aus dem Nichts. Ich mag das Nichts. Unsere schönsten Augenblicke kamen von dort her. Blankenese tat sich schwer damit, sich zu erkennen zu geben. 2 Stunden nach Sonnenaufgang lag noch immer ein trüber Schleier in der gelähmten Luft. Der Himmel schien zu Boden gefallen zu sein und lag verfroren in den Straßen des Elbhangs, entlang der gepflegten, weiß umsorgten Fassaden. Der Nebel war sinnbildlich für Marlenas Suche nach der Wahrheit. Eine Suche, die sie nun bis nach Hamburg geführt hatte. Sie bezahlte den Taxifahrer mit 2 20-Euro-Scheinen, als dieser die Adresse erreichte. Gleich würden die letzten noch offenen Fragen beantwortet werden und die Geschichte ihres Vaters wäre erzählt. Der donnernde Hufschlag einer Herde ungestümer Wildpferde bebte in ihrer Brust, als sie die Klingel betätigte.
Vielen Dank, Herr Berg, für die wunderschöne Lesung. Meine Damen und Herren, gibt es denn spontan von Ihrer Seite eine Frage, die Sie loswerden wollen? Wenn sich keiner traut, dann würde ich vielleicht erstmal die erste Frage stellen. Also ich habe das Buch mit großer Begeisterung gelesen. Es ist ja auch ein wirklich sehr poetisches Buch. Und was mich beim Lesen immer wieder beschäftigt hat, was ich Sie immer schon fragen wollte, Herr Berg, sind Sie ein Romantiker? So ein gnadenloser Romantiker, wie dieser ganze Duktus dieses Buches ja transportiert.
Ja, ich muss sagen, das bin ich und durch und durch. Und das ist etwas, was ich auch bei meinem ersten Buch gemerkt habe. Mein erstes Buch ist ein Thriller gewesen, Jahre 2015. Herr Renner hat es schon angesprochen. Und es wurzelte aus meinen beruflichen Erfahrungen. Und damals habe ich das als Thriller verpackt und merkte dann aber schon beim Schreiben meines ersten Buches, dass eigentlich die Passagen, die romantische sind und die ein bisschen, die also nicht diese eigentliche Thriller-Handlung betreffen, mir mehr Spaß machen als das Dramatische. Insofern ist dann schon während des Schreibens meines ersten Buches parallel die Idee zum Papierflieger entstanden. Und hier konnte ich mich sprachlich dann entsprechend dann auch so auskleiden, wie ich es wollte. Meine Zielsetzung war eigentlich, mit den Worten Bilder zu malen, mit einem weichen Pinselstrich. Und weil das ist so mein Stil.
Haben Sie für eine weibliche Zielgruppe geschrieben oder hatten Sie keine Zielgruppe im Auge?
Ich hatte keine Zielgruppe im Auge, aber natürlich ist es schon etwas vom Titel her, man hat gewisse Assoziationen, der Papierflieger, es ist ein bisschen romantisch und sind doch schon einige Frauen dabei, die das entsprechend hier auch lesen. Ja.
Das Thema ist ja dieses Festhalten von Erinnerungen, die bevor sie verloren geht. Das ist ja ein universelles Thema, aber es ist sehr, sehr, sehr wunderschön verpackt. Und ich habe mich da auch gefragt, warum dieses Thema? Sie haben ja vorher einen Thriller geschrieben. Warum dann auf einmal so ein Thema? Wie sind Sie darauf gekommen?
Ja, ein Buch zu schreiben. Man gibt sehr viel von sich selbst preis. Ja? Also ich spiele in einer Band, ich schreibe Songs schon seit eh und je. Da ist es auch immer so schon ein Stück von dir selber, was in den Song reinkommt. Aber bei einem Buch ist es natürlich noch viel, viel intensiver. Insofern war es so schon, dass auch meine Eltern jetzt älter werden. Man spürt es, die Wehwehchen nehmen zu. Und auch das ist etwas, was sich bei mir irgendwie so manifestierte. Und ich spürte da auch irgendwie was, das will raus und das muss jetzt geschrieben werden. Die Erfahrung mit meinen Eltern.
Nun ist es so, Sie haben ja bei uns als Self-Publisher in unserem Verlag veröffentlicht. Sie sind ja nicht hauptberuflich Autor, sondern Sie sind ja auch beruflich stark eingespannt. Und vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen Gast, wie sich so ein Schreibprozess gestaltet. Also wenn man berufstätig ist, jetzt nicht von der Literatur lebt und den ganzen Tag Zeit hat, an einem Buch zu arbeiten, wie findet sowas statt? Ziehen Sie sich zurück? Benötigen Sie bestimmte Situationen, eine bestimmte Stimmung, um zu schreiben?
Ich bin viel auf Reisen beruflich, habe mein Notizbuch dabei und wenn Ideen kommen, werde ich die in der Regel dann an der Hotelbar ein bisschen skizzieren. Es sind Dinge, man braucht einfach Disziplin auch, selbstverständlich, auch ein gutes Team, also auch meine Frau, die Kinder nehmen natürlich Rücksicht darauf, weil natürlich gerade das Wochenende vom Schreiben geprägt ist. Derzeit schreibe ich an meinem dritten Buch. Es ist so, dass ich hier, wie soll ich sagen, es ist schon so, ohne Disziplin geht halt nichts. Das ist einfach so. Und die einen gehen halt auf den Golfplatz oder wer weiß wohin und ich schreibe dann halt in meiner In meiner Wohnung und in meinem Zimmer und schreibe an dem Buch.
Das interessiert mich jetzt wirklich persönlich. Können Sie schon so eine Aussicht geben, die Richtung des dritten Buches? Wird es ein Thriller? Wird es wieder?
Nein, es ist wieder in diesem Stil, weil das bin ich. Es ist definitiv keine Fortsetzung. Auch das wurde mal thematisiert. Auf der Facebook-Seite vom Roman war es dann so, dass es hieß, wäre doch schön, wenn es nochmal weitergeht damit. Aber ich denke, die Geschichte ist erzählt mit diesem Buch. Und hier sollte auch ein Abschluss gemacht sein. Und es ist eine komplett neue Geschichte. Ich brauchte diesmal rund ein halbes Jahr, um mich hier von den Protagonisten des Papierfliegers zu trennen. Das gebe ich zu. Und habe jetzt einen gewissen Abstand auch zum Buch bekommen, und so dass ich jetzt also auch Kraft habe, wieder eine neue Geschichte zu entwickeln. Die ist schon durchskizziert, kapitelweise. Und ich fange immer erst dann an zu schreiben, wenn ich wirklich genau alle Kapitel entsprechend skizziert habe.
Aber wäre es möglich, in der ferneren oder mittelfristigen Zukunft auch wieder so ein Thriller von Ihnen zu erwarten?
Ich will nichts ausschließen. Ja. Ich will nichts ausschließen. Aber im Moment ist das, also wie gesagt, die Sprache. Mir macht es Spaß, eigentlich so mit der Sprache zu modulieren. Und das ist es. Und das ist das Metier. Und hier kann ich mich entsprechend dann auch ausdrücken. Mhm.
Und das, was Herr Berg sagt, das kann ich wirklich so unterschreiben. Es ist wirklich ein Buch, das wirklich sehr, sehr zugewandt ist, sehr, sehr wunderschön geschrieben ist. Und ich kann wirklich jedem dieses Werk nur wirklich wärmstens ans Herz legen. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, auf Basis dieses kleinen Auszugs von Herrn Berg, dieses Buch auch selber lesen zu wollen, dann können Sie es natürlich da drüben an dem Stand der Messebuchhandlung erwerben, oder Sie kommen einfach noch an unseren Stand, hier wenige Meter von hier entfernt, D500. Herr Berg ist auch noch unser Gast. Vielleicht möchten Sie ihn ja vielleicht auch noch mal persönlich ansprechen.
Sehr gern.
Und er steht Ihnen gerne Rede und Antwort und die einmalige Gelegenheit, das Buch sich signieren zu lassen, oder? Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Herrn Berg.
Ich bedanke mich bei der.
Und ich würde sagen, wir verabschieden Herrn Berg mit einem großen Applaus. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.
Hallo, also es geht offenbar das Mikrofon und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir machen heute wieder die Self-Publishing-Handwerk vom Self-Publisher-Verband und dem Verband freier Lektorinnen und Lektoren. Und ich freue mich, dass neben mir nicht Andreas Weil, wie es die Messe beschreibt, sitzt, sondern Andrea Weil. Und sie ist Diplomjournalistin, hat unter anderem bei Zeit Online bei der Stuttgarter gearbeitet und macht jetzt Lektorate unter anderem für die Textehexe. Ja.
Schön, dass ich hier sein kann. Und in Italien ist Andrea ja auch ein Männername, also das Missverständnis kann man durchgehen lassen.
Wer von euch weiß bereits, was ein Pitch ist? Vermutlich viele. Hände hoch. Ja, also ja, der Pitch ist einfach der eine Satz, mit dem man sein Projekt beschreibt. Das gilt jetzt nicht nur für Bücher, aber für Bücher ist es auch wichtig. Das ist der berühmt-berüchtigte Fahrstuhl-Pitch. Sie treffen einen Verleger im Fahrstuhl und bis zum zweiten Stockwerk müssen Sie ihn von Ihrem Buch überzeugt haben. Ich kenne keinen einzigen Autor, der seinen Verleger im Fahrstuhl getroffen hat, aber es ist ein schönes Bild, worum es geht. Und ihr braucht das einfach, wenn ihr irgendwo seid und jemand fragt dich, ja, worüber hast du eigentlich geschrieben? wenn ihr dann anfangt, ja, das ist eine Liebesgeschichte, aber dann kommt auch noch ein Krimi rein und zum Schluss, da kriegen sich die beiden, aber sie wollen nicht heiraten. Wenn ihr also so eine Nacherzählung macht, dann verliert ihr einfach eure Leute. Deswegen braucht ihr einen kurzen Pitch und das ist dieser Fahrstuhl-Pitch. Ja, gibt es den auch bei den Journalisten?
Ja, das ist tatsächlich das.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.